Das war der Grund, warum er die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vorzog. Tiere töteten nie aus Hass oder Gier, höchstens aus Zorn und auch nur dann, wenn der Mensch ihnen diesen eingepflanzt hatte.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat von eben ist aus dem Buch Die Wölfe unter uns, geschrieben von Tim Sünderhauf. Und Maxe, was ist so schön an diesem Buch und diesem Zitat? Wir haben Tim Sünderhauf bei uns zu Gast im Podcast. Das Buch ist beim DTV Verlag erschienen und wir sprechen mit ihm über seinen Debütroman. Servus.
Hallo, servus Martin, hallo Maxe. Schön, dass ich da sein kann.
Na klar.
Schön, dass du da bist.
Wir fassen kurz zusammen: ehemaliger Buchhändler, Historiker, Journalist, Lektor, PRler und jetzt Debütautor. Was von den Sachen war eigentlich das Spannendste?
Ja, also jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt man ja. Und deswegen war eigentlich jeder dieser Jobs spannend. Ich war auch mal Stadtrundgangsleiter, habe mal als Freier für die Zeitung gearbeitet. Die Anfänge sind immer die spannendsten. Und jetzt ist das ja hier eine Art neuer Anfang, nicht mit dem Schreiben. Ich schreibe schon ziemlich lange, aber mit dem Romandebüt, das auch tatsächlich jetzt ein Manuskript in Buchform überall im Handel zu bekommen ist, das ist natürlich ganz stark. Tolles Gefühl.
Die Wölfe unter uns heißt es. Ich zeig's mal hier in die Kamera. Das Cover kann man bestimmt, oder ich hoffe es, gut lesen. Ich habe die E-Book-Variante gelesen. Das Buch ist im Juni 2025 erschienen, also jetzt, wo die Folge draußen ist. Eigentlich noch ziemlich aktuell, Maxi, kann man sagen, nach 3 Monaten, oder?
Ja.
Und bevor wir zum Buch kommen, Tim, erzähl uns kurz, wann begann die Reise deines Buches? Wie steinig war sie? Und kannst du jetzt aufatmen?
Also ja, natürlich kann ich jetzt aufatmen. Ich habe schon aufgeatmet, als ich den Verlagsvertrag unterschrieben hatte. Da ging ein großer Schnaufer von mir weg. Also es begann mit der Reise natürlich schon viel früher. Ich bin einer von den vielen, 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 die schon so irgendwie mit 12 angefangen haben zu schreiben. Aber ich will jetzt nicht diese ganze Geschichte erzählen, sondern nur speziell für dieses Manuskript. Die begann im Prinzip damit, dass ein anderes Manuskript von mir nicht den Weg in die Verlage gefunden hat und meine damalige Agentin zu mir sagte, schreib doch mal was ganz anderes. Zufällig fiel das zusammen mit dem Beginn der Corona-Pandemie 2020 und ich hatte neben dem Homeschooling für meine Kinder ein bisschen Zeit habe mich eben hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt will ich mal durchziehen und mehrere Wochen am Stück schreiben, was man ja sonst neben dem Beruf, dem eigentlichen Brotberuf, gar nicht schafft. Und habe diese Geschichte hier durchgezogen, mehr oder weniger in 3 Monaten im Sommer 2020. Das war quasi so ein bisschen der Ursprung.
Für die Zuschauer und Zuhörer da draußen, Tim und ich kennen uns schon ein paar Jahre länger und ich weiß, zu Corona kenne ich die Geschichte mit der Agentin, die das Buch vermitteln wollte, und dann hat sich geklappt. Das Mal. Ich dachte, das wäre dieses Skript, aber dann ist das ja was komplett Neues.
Nee, das war tatsächlich so, dass sie durch Corona, ihr wisst es ja alle, ist ja auch die Buchbranche, die Verlagsbranche hat ja gezittert. Die Buchmesse Leipzig wurde im März abgesagt die Programme des Frühjahrs wurden teilweise auf den Herbst umgeschichtet. Viele Debütanten, die damals ganz neu rauskamen, hatten Riesenpech, die hatten keine Chance auf Lesungen und sonstiges. Also es war eine harte Zeit und es war so, dass die Agentin damals sagte, das ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie kein einziges Manuskript, das sie betreut hat, an den Mann oder an die Frau hat bringen können. Und dazu zu den Keins zählte eben auch meins. Aber das war ein anderes, ja.
Dann interessiert mich jetzt, Tim, wie bist du denn dann zum DTV-Verlag gekommen? Über dieselbe Agentin oder hast du es von hinten durch die Brust ins linke Auge versucht?
Nein, mit der Agentin habe ich dann nicht weitergearbeitet. Es hat sich nicht, also es ist nicht so, dass wir jetzt nicht mehr wollten, aber hat sich irgendwie nicht mehr ergeben. Die Möglichkeiten mit dem Manuskript, das sie betreut hat, waren ausgetestet. Und das hier wollte sie dann nicht übernehmen, weil gerade Corona-Zeit und schwere Zeiten und noch schwerer für Debütanten als je zuvor. Und ja. Dann habe ich es einfach eine Weile liegen gelassen. Dann habe ich mich immer wieder sukzessive mal mit dem Manuskript beworben bei Literaturagenturen erstmal. bei ausgewählten und habe ein paar sehr nette Rückmeldungen bekommen, also nicht nur das übliche Blabla, sondern auch so ein paar Bewertungen des Manuskripts, trotz Absage, aber Bewertungen, was ich sehr nett fand. Ist ja auch ganz wichtig für einen als Autor, wenn man ab und zu mal so eine Bestätigung bekommt, ja, Sie können schreiben, ne? Weil man zweifelt ja ständig an sich selbst, das kennt ihr ja. Und das kam da ab und zu und auch mal so in die Richtung, ja, wir haben das auf, also von einer ganz großen namhaften Literaturagentur hieß es, wir haben es in unserer Teamkonferenz besprochen, das war ja schon eine kleine Adelung somit, und haben aber festgestellt, dass wir bei den Verlagen, die wir betreuen, keine Möglichkeit sehen, also auch eine Absage, und dann habe ich es wieder liegen gelassen und dann habe ich mich gefragt, so muss ich jetzt mich selbst direkt an die Verlage wenden, und habe in dem, ich bin nicht gerade gut vernetzt in der Branche, muss ich sagen, auch wenn ich mal vor 20 Jahren Buchhändler war, aber das ist lange her. Und dann habe ich mich mit 2, 3 Leuten ausgetauscht, mit denen ich lose im Kontakt stand im Zusammenhang mit Autorenseminaren, die ich in der Vergangenheit mal absolviert hatte. Da bin ich auf einen Autor gestoßen und der hat gesagt, weißt du was, das könnte was von DTV sein. Ich kenne den Programmleiter, ich vernetze euch. Also er hat jetzt nicht mich dem gegenüber über den grünen Klee gelobt oder sowas, sondern er hat einfach gesagt, ich leite das weiter, was du mir schreibst und schickst. Und so kam der Kontakt zustande. Und dann hatte ich das Glück, und sind wir ehrlich, das Glück gehört immer dazu, ne? Muss man ehrlich sagen, dass du den richtigen Menschen dann erwischt, jemand, der eben in dem Moment, wenn er das liest, sagt, Mensch, das triggert mich jetzt. Da möchte ich mehr von lesen. Und das hat dann in dem Moment geklappt.
Sehr cool. Wir fassen kurz zusammen die Wölfe unter uns. Was passiert da? Fichtelgebirge, 1630. Die calvinistische Familie des jungen Johann versucht sich eine neue Existenz in einem entlegenen Dorf aufzubauen. Unterdessen grübelt der Junge über das Schicksal der Kinder des Ortes. Wer oder was hat 2 von ihnen getötet und wohin sind alle anderen verschwunden? War es der legendenumwobene wilde Jäger? Ein Wolfsmann, der im dicht bewaldeten Gebirge sein Unwesen treiben soll. Parallel trifft der wortkarge Wildhüter Hildner ein. Ein roher Ex-Söldner vom Markgrafen entsandt, um für Ruhe in der Gegend zu sorgen. Als Johann dem wilden Jäger mit eigenen Augen sieht, schweißt das Wildhüter und Knaben zusammen. Gemeinsam begeben sie sich auf die Spur des nebulösen Wesens und blicken in ungeahnte Abgründe. Tim, habe ich was ausgelassen? Welche wichtige Info brauchen wir noch?
Nein, du hast es wunderbar vorgelesen. Vielen Dank. Es ist immer wieder toll zu hören, wie andere Leute die eigenen Texte vorlesen. Nee, ganz ehrlich, ich habe mich neulich ausgetauscht, telefonisch, mit dem Schauspieler Peter Weiß, der das Hörbuch eingesprochen hat. Ich habe einfach Kontakt zu ihm aufgenommen, weil ich fand, er hat das ganz großartig gemacht. Und er hat dann zurück sich gemeldet und so kam der Kontakt zustande und wir haben uns gegenseitig ein bisschen von unserem kreativen Schaffen erzählt. Das war total klasse. Und ich muss sagen, ich habe mein eigenes Buch quasi als Hörbuch mit großem Spaß angehört. Ich habe es wirklich tatsächlich, kein Witz, vorhin vor einer Stunde oder sowas, den Epilog quasi angehört. Also bin jetzt durch mit. Habe mit Faszination immer wieder gelauscht, wie er bestimmte Sachen ausdrückt, wie er manche Dialoge schneller spricht, wie er Spannung reinbringt durch Sprachwechsel und sowas, und habe mir natürlich gleich vorgenommen, daraus Lehren zu ziehen für kommende Lesungen.
Das ist etwas, das könnte ich und der Maxi komplett nachfühlen, denn wir hatten auch das Glück, dass ein Buch, wo wir gemeinsam veröffentlicht sind, mit Kurzgeschichten vertont wurde. Und der Sprecher von Maxi, der hat ganze Arbeit geleistet, und der Sprecher aber von mir, das war echt, da habe ich gedacht, ich bin im Paradies, so geil. Also meine Geschichte, da sind so 3 Studenten in einer Studentenkneipe, und wie er diesen Ton getroffen hat und wie der so diese Pappatmosphäre aufgesaugt hat und die Sprüche, die er da gelesen hat, wie er das gemacht hat, das war ein Traum. Wobei bei mir ist es so, ich saß auch ein bisschen da und habe geschwitzt, weil ich mir dachte so, oh, die anderen hören das auch alle, hoffentlich finden sie es auch so geil wie ich gerade.
Ja, das glaube ich. Also Glückwunsch.
Das ist auch total wild zu hören, wie du eben gesagt hast, wie jemand Fremdes in Anführungszeichen den eigenen Text vorliest. Und gerade wenn es das ganze Buch ist, man erlebt das auch nochmal anders. Das klingt so doof. Das ist auch immer ein guter Tipp für Autorinnen und Autoren, sich einfach mal hinsetzen und eine Textpassage oder ein Kapitel oder was auch immer einfach mal laut vorlesen, weil das nochmal anders wirkt. Und wenn es dann nochmal jemand anderes ist, das ist eigentlich kaum zu übertreffen, wenn man das hört. Es ist wie, wenn man das Buch zum ersten Mal hört, obwohl man es ja geschrieben hat.
Das ist absolut faszinierend. Also es ist auch, ich habe es ihm auch gesagt, dem Peter Weiß, ich finde es faszinierend, dass er immer wieder Stellen hat, wo er die Sätze anders betont, als ich sie beim Schreiben meine Betonung mir gedacht habe. Aber deswegen nicht falsch, einfach anders. Das ist faszinierend, dass man das auch anders angehen kann, immer wieder. Also es hat mich echt begeistert. Aber was du auch gerade gesagt hast, seinen eigenen Text sich mal laut vorsprechen, das mache ich inzwischen auch, um immer wieder so kapitelweise, um bei Manuskripten rauszufinden, funktioniert das überhaupt oder klingt das einfach bescheuert, wenn man es laut ausspricht, klingt es manchmal anders, als wenn man es nur leise liest.
Im Kopf ist es immer cool, dann liest man es vor und denkt sich, na, vielleicht doch nicht.
Ja, ist wirklich so. Ja.
Vorhin hast du gesagt, 3 Monate hat es gedauert, dann hattest du Die Wölfe unter uns fertig, geschrieben. Wie viel Recherche steckt denn in so einem oder in deinem historischen Roman? Hast du Nürnberg durchgespielt und Umgebung?
Also tatsächlich würde ich sagen, auch nochmal 3 Monate Pi mal Daumen, wobei das wirklich, ich will es nicht angeben, aber den geringsten Aufwand, den ich mit historischer Recherche hatte für ein Manuskript, es war dieses. Bei allen meinen anderen Manuskripten tauche ich immer viel tiefer ein und komme von Hundertsten ins Tausendste und recherchiere jede Kleinigkeit, wie kann es eine Straßenpflasterung zu dem Zeitpunkt in dieser Gasse, in dieser Stadt gegeben haben, solche Sachen. Da kann man sich total verfranzen. Und das macht auch nicht immer Sinn, weil am Ende kommt ein Halbsatz raus davon. Also da muss man dann sich ein bisschen selber ein. Also ich muss mich dann irgendwann bremsen. Ich merke dann irgendwann, jetzt wird's zu viel, jetzt muss ich schreiben und nicht mehr recherchieren. Und bei dem hier war es ja so, dass eher eine, ich würde sagen, handlungsgetragene Geschichte ist und weniger historisch. Das ganze Historische ist ja eher ein Ambiente und auch der 30-jährige Krieg ist ja eher nur so eine Klammer außenrum. Und deswegen habe ich nur grob zu den Ereignissen des 30-jährigen Krieges in Oberfranken und im Fichtelgebirge im Speziellen recherchiert, bisschen zu den Örtlichkeiten und dann ein bisschen zu so Sachen wie Aberglaube in Oberfranken, Zigeuner in Oberfranken, so diese Richtungen, um ein bisschen, ja, um eben Authentizität zu gewinnen. Ja.
Das finde ich auch gar nicht so doof, sich historisch so eine Klammer zu setzen, um auch den Rechercheaufwand möglichst gering zu halten. Weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn man wirklich so einen historischen dicken Schinken schreiben will und wie du sagst, man verfranzt sich leicht, weil das glaube ich total, weil historische Ereignisse einfach total spannend nachzulesen sind, finde ich das einen guten Weg, eine historisch, wie soll ich sagen, angehauchte Geschichte zu schreiben in einer anderen Epoche, um trotzdem sich selbst zurückhalten zu können, um den Fokus auf die Geschichte zu legen.
Also ich habe in früheren Manuskripten viel zu viel Politisches mit reingebracht immer und da habe ich mich natürlich wirklich, also mir einen Wolf recherchiert zu den globalen Sachen genauso wie zu den speziellen Sachen dann eben vor Ort, den Gegebenheiten und den Entwicklungen und das war hier ja nicht so nötig, wie gesagt, weil es ja nur so den Rahmen der ganzen Handlung bietet. Und das war eigentlich ganz angenehm, muss ich auch sagen. Ich konnte mich viel mehr auf die Geschichte und auf die Dramaturgie auch konzentrieren. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es mit dem Manuskript dann geklappt hat.
Aber trotzdem lernen wir auch so ein bisschen fränkische Folklore kennen, oder?
Das Thema, was ich schon angeschnitten hatte, gerade eben Aberglaube zum Beispiel diese Religiosität gehört natürlich dazu, gerade wenn man in dieser Zeit der Konfessionskriege seine Handlung ansetzt. Das muss rein. Ich weiß noch, bei einem Seminar, wo ich einen Ausschnitt aus meinem Roman präsentiert habe, hieß es gleich von dem betroffenen Lektor, der das Seminar mitgeleitet hat, da muss irgendwie ein Priester auftauchen. Also, weil im 30-jährigen Krieg, in dem Ambiente, muss ein Priester auftauchen. Oh. Hatte ich ja auch, aber das ist so, ist ein bisschen klischeehaft vielleicht, aber auf der anderen Seite gibt es auch gewisse Erwartungshaltungen von den Leserinnen und Lesern und sie gar nicht zu erfüllen, ist auch nicht gut.
Das heißt, du musstest dich dann schon an diese, wie soll ich sagen, an diese Klischees dieser Zeit halten. Gab es da noch was anderes außer den obligatorischen Priester?
Ja, es gibt so bestimmte Aspekte. Erstmal natürlich, wie ist das bäuerliche Leben in dieser Zeit? Und dann, also eine Lektorin auf einem so einem Autorenseminar hat kritisiert das Thema Lesen. Ich steige ja ein damit, mit meinem Prolog. Da ist ja das Thema aus der Bibel lesen, beziehungsweise lesen lernen, wird da ja angerissen. Und sie hat kritisiert, dass doch damals gerade die einfachen Leute eigentlich nicht lesen konnten, ob das denn überhaupt so historisch zutreffend ist und sowas. Und da habe ich mir natürlich viel Gedanken zugemacht. Hab dann auch eben zu reformierten Glauben recherchiert, weil Johann, die Hauptfigur, du hattest es vorhin ja auch gesagt, Martin ist aus einer, oder einer von euch beiden hat es vorgelesen, aus einer reformierten Flüchtlingsfamilie, und das thematisiere ich im Buch. Ich reiße es ganz kurz an, glaube ich, dass in der reformierten Gemeinde gerade Bildung eben ein hohes Gut war. Insofern war das stimmig. Aber um dieses Stimmige eben zu erreichen, um sicher zu sein, auch gerade als Historiker, der Historiker in mir will auf jeden Fall keine Fehler machen, möchte nicht, dass irgendjemand ihm begegnet, irgendwie auf einer Lesung, Veranstaltung und sowas, und sagt, das war ja ganz anders und das kann ja gar nicht stimmen. Also es muss schon stimmig sein, ja.
Als hätten wir uns abgesprochen. Ich lese dir mal vor, was wir hier als nächstes stehen haben. Johann ist die Hauptfigur der Geschichte, ein Junge, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Zu Beginn hält er noch an seinem Glauben fest, doch später kommen ihm Zweifel. Würdest du sagen, Johann war für diese Zeit ein typischer Junge, in Klammern, er konnte unter anderem lesen?
Ah, okay. Ich habe das jetzt vorgegriffen, quasi, dieser Frage. Ich würde sagen, es ist nicht typisch für diese Zeit, ja. Aber ganz schlicht ausgedrückt, wenn 85 oder 90% der Bevölkerung in der damaligen Zeit nicht lesen konnte, heißt das auch, dass 10 bis 15% lesen konnte. Und in dem Fall macht es Sinn, als Sohn einer Müllerfamilie, die eben Calvinisten sind, für die Bildung ein hohes Gut ist und die, das wird ja auch angedeutet, grundsätzlich bereit waren, in die Bildung und Ausbildung ihres Sohnes zu investieren, solange sie es konnten, solange sie noch in der oberen Pfalz waren. Und da macht es Sinn und dafür halte ich das für authentisch, ja.
Erzähl uns doch noch ein bisschen von ihm. Er hat eine Schwester, kommt von einer Müllers-Familie. Was machen die? Warum müssen die denn fliehen? Was passiert da bei ihm genau?
Genau, also in der oberen Pfalz, wie ich es im Text nenne, also mehr oder weniger die heutige Oberpfalz, war damals tatsächlich der reformierte Glauben gängig. Friedrich von der Pfalz, also Pfalz und heutige Oberpfalz, gehörten damals zusammen und im Hause Wittelsbach. Und nach dem, ihr kennt diesen Spruch, cuius regio, eius religio, heißt es, glaube ich. Mein Latein ist ziemlich schlecht, muss ich gestehen. Also sprich, den Glauben, den der Herrscher hat, der das Land beherrscht, dieser Glaube gilt auch für das ganze Gebiet. Und dementsprechend, und da Friedrich von der Pfalz eben Calvinist war, galt dort eben der Calvinismus. Und als dann im Zuge des Krieges oder der kriegerischen Auseinandersetzung die katholischen Bayern, der Herzog Maximilian einmarschiert ist in der oberen Pfalz, das ist übrigens mehr oder weniger der Grund, warum jetzt die Oberpfalz heutzutage zu Bayern gehört, seitdem, hat er den Katholizismus dort wieder eingeführt sukzessive. Das war, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, 1621 ging das los, und 1628 dann ist Maximilian vom Kaiser mit der Oberen Pfalz belehnt worden. Also das heißt, es galt dann offiziell als sein Gebiet. Es war nicht mehr nur noch besetzt. Und spätestens ab da sind die ist der calvinistische Glaube mehr oder weniger verboten worden. Das heißt also, der Katholizismus hielt Einzug, die Priester sind verscheucht worden. Und jeder, der seinem Glauben weiter nachgehen wollte als Protestant, sage ich jetzt mal ganz allgemein, der musste letztendlich das Land verlassen, hatte keine andere Wahl. Und das ist eben so quasi der Ursprung des Ganzen. Johann und seine Familie, seine Mutter, sein Vater und seine ältere Schwester Anna. Zu viert verlassen sie eben ihre Mühle, die sie als Erbmüller in der Oberen Pfalz hatten. Das heißt also Erbmüller, sie waren, das hat sich vererbt von Vater zu Sohn. Das war also schon was Privilegierteres gegenüber einem Pachtmüller. Und mussten das Land verlassen und sind eben ins protestantische Fürstentum Bayreuth gezogen, um in der Hoffnung, dort eine neue Heimat zu finden, und haben dann diese Mühle an diesem Ort Albrechtsreuth, der so ein bisschen abgelegen im Fichtelgebirge ist.
Was ich jetzt beim Zuhören krass fand, ist, das ist eine Handvoll Leute, so ein ganz kleines Gebiet im Vergleich zur ganzen Welt, aber wie viel Geschichte man da schon rausziehen kann, das kann man ja so unendlich weiter nachgucken, nachrecherchieren. Ist jetzt keine Frage, aber diesen Gedanken wollte ich einfach da lassen. Also ich finde es wild, weil das kann man ja einfach immer so weiterspinnen. Das ist ja quasi schon so ein bisschen Archäologiearbeit, die man ins Unendliche treiben kann.
Ja, also gebe ich dir völlig recht, ja. Also es ist ein kleiner, wirklich winziger Ausschnitt eigentlich der Geschichte und von deutscher Geschichte und bayerischer Geschichte und reduziert sich auf diese Region. Und ich finde allein diese also aus heutiger Sicht ist es ja recht absurd, dass die Bevölkerung immer den Glauben wechseln musste, sobald ein neuer Fürst da auftrat, der halt einen anderen Glauben angenommen hat. Dass man eigentlich keine andere Wahl hatte, als das Land zu verlassen oder eben die Konfession zu wechseln, wenn man bleiben wollte. Das ist einem ja heutzutage gar nicht mehr in den Kopf.
Wir haben jetzt über Kirche und Religion schon ein bisschen gesprochen. Ich würde jetzt gern mehr über den wahrscheinlich Publikumsliebling der Geschichte hören, und zwar von Hildner. Kannst du uns zu der Figur ein wenig was erzählen?
Der Wildhüter, den ihr vorhin schon erwähnt habt, ein hünenhafter, muskulöser Typ, so um die 30 vermutlich, weiß man ja damals auch nicht so genau, oder wusste man oft nicht so genau. Und er war schon als Söldner im Krieg, also hat unter anderem in Böhmen gekämpft und ist mit Heeren irgendwo durchs Land marschiert, ohne genau zu wissen, wo er ist, ist verletzt worden und hat sich irgendwann dann dort weggeschlichen, kann man sagen, und niedergelassen in der Region erst Coburg und dann Bayreuth. Und ist jetzt von seinem Herrn, dem Rittmeister von Schirnding, dem Markgrafen empfohlen worden, um eben in diesen Ort Albrechtsreuth zu gehen, um rauszufinden, was es eigentlich mit diesen verschwundenen und ermordeten Kindern auf sich hat, weil er eben als Einzelgänger, der ist, trotzdem der perfekte Jäger ist. Der perfekte Jäger nicht nur auf Tiere, sondern eher auf Menschen. Und da niemand genau weiß, was hinter den Verschwinden oder den Morden an diesen Kindern steckt, ob Mensch oder Tier, ist die Wahl eben auf ihn gefallen.
Hildner ist so ein bisschen, finde ich, Ein-Mann-Armee before it was cool. Ja, mit seinen zwei Hunden und der Armbrust, so quasi die damalige Wumme. Hattest du da irgendwie so auch ein Vorbild, nachdem du den gebaut hast?
Nicht direkt. Irgendwo habe ich neulich gelesen von einem Rezensenten, ja, das ist so ein Jack Reacher-Typ. Aber ich, obwohl ich Jack Reacher schon auch mal einen Roman von gelesen habe, hatte ich den nicht vor Augen. Also tatsächlich hatte ich ursprünglich eine Figur vor Augen, einen Helden, der halt in diesen in dieses Dorf kommt und die Ermittlungen übernimmt. Und habe dann aus unterschiedlichen Gründen festgestellt, dass es irgendwie nicht so gut funktioniert mit dem, was ich alles vermitteln möchte. Und habe aus dem einen Helden zwei gemacht, also den jungen Johann und den Wildhüter Hildner, weil ich dadurch zwei Perspektiven einnehmen konnte. Und damit die Möglichkeit hatte, durch die Augen meiner jeweiligen Hauptfigur die andere Hauptfigur zu betrachten. Das war sehr reizvoll und deswegen ist aus dem einen Helden sind also quasi zwei entsprungen und dann wollte ich den, irgendwann fand ich diesen krassen Gegensatz eben gut. Der Junge auf der einen Seite, also kann man sich eher was Kleineres denken, Alter lasse ich ja undefiniert, ich würde sagen, er ist irgendwo zwischen 10 und 14, soll jeder selber entscheiden, weil sich auch jedem unter einer bestimmten Altersklasse was eigentlich ist, also jeder stellt sich was anderes vor, habe ich auch festgestellt, schon bei einem dieser Seminare, die einen haben gesagt, oh, der 12 ist der mir aber zu naseweiß und die anderen haben gesagt, nee, andersrum. Also habe ich gedacht, ich nenne gar kein Alter. Und ja, auf der anderen Seite eben dieser Hühne, der eben maximal anders ist als der Junge, allein schon durch seine Größe, seine Gewalttätigkeit, während der Junge ja ein friedfertiger, aufgeweckter Knabe ist.
Ich finde das wahnsinnig interessant zu hören, aus einer Autorensicht zu sagen, okay, ich habe festgestellt, ich möchte aus einer Figur zwei Figuren machen, aus Grund XYZ, wie du es eben gesagt hast, damit die sich quasi gegenseitig begutachten können. Und das ist total spannend. Wann hast du das dann festgestellt im Skript, dass du aus dieser einen Figur eigentlich zwei Figuren machen wolltest? War das relativ spät und du musstest viel ummodeln oder kam dir das relativ früh?
Nee, das kam mir schon früher. Also als ich das Manuskript tatsächlich angefangen hatte, war das dann schon klar. Also ich habe das bei mir dauert das immer eine gewisse Weile. Also die erstmal hatte ich ja die Vorrecherche und dann kann man Pi mal Daumen sagen, dass ich ein halbes Jahr meine Geschichten schon immer durch den Kopf sich walzen lasse und hin und her schiebe und überall, wo es geht, unter der Dusche, beim Spazierengehen, an den absurdesten Momenten nachts, wenn man plötzlich mal aufwacht und nicht wieder einschlafen kann, dann eben Aspekte weiterwälzen und überlege, wie machst du das, wie machst du das? Und das heißt, das war schon entschieden dann. Aber es hat, ja, hat eine Weile gedauert. Ich habe tatsächlich, ihr kennt doch bestimmt den Film Pack der Wölfe. Sagt ihr euch ja. was? Ja, diese ja. europäische Spannungsproduktion über den Wolf von Gévaudan. Also diese Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und ich bin ein großer Fan von dem Film, auch wenn ich mir vor Angst in die Hose gemacht habe, fast im Kino, weil ich gar nicht so ein Horrorfilm-Fan bin. Es ist kein Horror, aber es hat so seine Horror-Elemente. Und ich wollte, ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich zu nah an diesem kleinen Vorbild quasi bleibe, wenn ich eine Heldenfigur habe und wollte davon eben wegkommen. Das war mit einer von mehreren Gründen, warum ich eben die Hauptfigur aufgeteilt habe.
Wenn wir schon bei Horrorelementen sind, in dem Buch gibt es auch gewalttätige Momente und zwischen den Geschwistern und Hildner gibt es auch so ein bisschen so eine Dreiecksbeziehung. Weil auch der Hildner sich so, kann man glaube ich sagen, ein bisschen in die Anna verguckt. Und da gibt's eine Szene, die greife ich mal vorweg. Du bremst mich, wenn ich zu viel sage. Da wird die Anna fast vergewaltigt. Und der Hildner kommt ihr dann zur Rettung. Was ist das für eine Beziehung zwischen den beiden Kids und ihm?
Ja, es ist eine spezielle Beziehung, weil Hildner ist ja eigentlich gar nicht gewohnt, dass irgendwie sich jemand traut, sich ihm zu nähern. Er ist sehr groß, er ist bullig, er ist von seiner ganzen Art her total abweisend, er ist ein Misanthrop. und eigentlich traut sich ihm normal sterbliche Bauern, einfache Menschen, sich gar nicht ihm groß zu nähern, schon gar nicht in diesen Zeiten, wo ja überall Söldner marodieren und man immer befürchten muss, eins ganz schnell auf die Mütze zu bekommen. Bisschen lapidar ausgedrückt. Und er begegnet jetzt eben diesen beiden Kindern dort, die einzigen dieser Altersklasse, weil alle anderen sind ja verschwunden, und die haben überhaupt keine Scheu vor ihm. Interessanterweise aus unterschiedlichen Gründen. Und aber letztendlich haben sie beide keine Hemmungen, sich mit ihm abzugeben, mit ihm zu reden. Johann, einfach weil er ein Menschenfreund ist, würde ich sagen, der keine Vorbehalte gegen irgendjemand hat. Auch wenn das jetzt ein bisschen idealisiert klingt, er ist eben noch ein Junge. Und Anna, weil sie eigentlich ja nur weg will da aus diesem öden Ort und weil sie in jedem, der irgendwie von weiter weg kommt und wenn es eigentlich nur ein Dorf und Tagesreise entfernt ist, für sie die große weite Welt ausmacht und irgendwie die latente Chance aus ihrem öden Leben als Müllers Tochter auszubrechen. Und deswegen eben aus unterschiedlichen Gründen nähern sie sich ihm und gehen mit ihm ganz normal um. Und das findet er total surreal erstmal. Damit kann er auch am Anfang nicht gut umgehen. Aber dann irgendwie dann doch. Also es beginnt ihm zu gefallen. So kommt es dann zu dieser Annäherung. Zum einen mit Johann, weil er merkt, der ist gewitzt und der versteht auch was von Tieren und der Natur. Das ist ja ganz selten das Ding. Und der kann mit seinen Hunden, ja, die sonst niemanden an sich ranlassen. Und Anna ist ein anderes Verhältnis. Ich glaube, die geht ihm eigentlich am Anfang auf den Senkel, weil sie auch
das auf jeden Fall, ja,
eine Plaudertasche ist und singt und flötet und er sich immer denkt, ey, hallo, du bist jetzt hier im Wald und hier gibt's Bestien und jetzt hör doch mal auf zu singen und zu flöten. sie so wahnsinnig unbedarft ist. Und dann diese Aktion, die du gerade benannt hast, dieser Gewaltausbruch gegen sie, wo Hildner eingreift, ist gar nicht typisch für ihn, weil er hat so viel im Krieg solche Gewaltausbrüche schon erlebt, an Männern, an Frauen, an Kindern, dass er völlig abgestumpft ist, aber in dem Moment hat er irgendwie das Bedürfnis gehabt, einzuschreiten. Vielleicht, weil sie sich vorher ihm eben schon so unbedarft genähert hat. Und ab dem Moment fühlt er sich ihr so ein bisschen verpflichtet.
Ich finde, das ist so eine. Ich würde da ungern von einer Trope sprechen, aber man spricht leider in bei Büchern oder bei Geschichten von einer Trope, von diesem eher wortkargen, vielleicht auch misanthropischen Kerl, der dann auf einmal die Kinder um sich herum hat und muss dann mit denen umgehen. Und ich finde, das ist was, das zieht eigentlich immer. Das ist immer interessant zu lesen, wie dann halt, wie die Kinder mit so einem harten Kerl, mit seinem weichen Kern umgehen. Und ja, das finde ich wahnsinnig interessant. Das läuft sich auch nicht ab. Das ist immer interessant zu lesen.
Ich meine, Kinder haben ja die Fähigkeit, auf Erwachsene völlig unbedarft zuzugehen. Das ja. Kennen wir ja aus dem realen Leben. Ich kenne es von meinen eigenen Kindern in bestimmten Situationen, wo ich dann staune oder gestaunt habe. Inzwischen sind sie dem Alter entwachsen. Aber das funktioniert ja, wie du sagst, das funktioniert eigentlich immer gut. Ich finde es total realistisch, dass so ein Mensch sich auf, oder so ein Mann, der eigentlich Abstand von Menschen nehmen will, sich am ehesten von Kindern dazu bringen lässt, sich zu öffnen. Das ist, ja, jetzt wo du sagst, fallen mir auch gleich ein paar Geschichten ein, auch Filme, wo das so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Und du hast recht, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Aber es ist ja bei mir auch nötig. Also man muss ja auch langsam Sympathien für Hildner soll man ja entwickeln. Er ist ja am Anfang ziemlicher Gewalttäter. Das kommt ja durch, schon auf seiner Reise nach Albrechtsreuth, dass er relativ hemmungslos sein kann, wenn er will. Und damit man nicht die ganze Zeit denkt, oh, das ist der Mann, dem will ich ja nicht im Dunkeln begegnen, sondern Sympathien Zim gewinnt, habe ich mir gedacht, okay, dann eben über die beiden Kinder.
Also rein aus einer, wie soll ich sagen, aus einer Storytelling-Sicht, das finde ich das auch clever. Ich persönlich mag das, wenn eine Figur eingeführt wird und die wird gleich vielleicht derb eingeführt und du denkst, oh Gott, was ist das denn für einer? Mit dem muss ich jetzt erstmal klarkommen und dann eben das Pendel in die andere Richtung schwingen zu lassen und ihn dann halt mit, in deinem Fall mit Kindern zu konfrontieren. Das ist clever gewählt, clever erzählt. Ja. Punkt.
Ja, vielen Dank. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte eigentlich am Anfang, als ich das Manuskript begonnen hatte, hatte ich im Kopf, dass Hildner noch bedrohlicher wirken sollte. Er sollte so wirken, dass, also das war meine Hoffnung, dass Leser dann denken, hoppla, da kommt jetzt dieser Typ, der walzt jetzt so langsam auf Albrechtsreuth zu und wird der für Johann ein Problem. Und dann dachte ich, das auch so geschrieben zu haben. Und als es meine Frau dann als erste Probeleserin bei mir gelesen hat, hat sie gesagt, und ich sie das gefragt habe, hattest du am Anfang ein bisschen Sorge, was könnte dieser Hildner für ein Gefahrenpotenzial für Johann haben? Und sie hat gesagt, nö, war von vornherein klar, dass mit den beiden wird was. Okay, und da bin ich schon abgerückt dann von diesem Gedanken.
Ohne zu viel verraten zu wollen an die Leute da draußen, vorher auf dem Weg begegnen die nämlich auch einem Jungen. Und dem geht's ganz anders als dem Johann. Deswegen auschecken, was der Hildner da quasi für eine innere und äußere Reise macht. Aber dieser andere Junge, der will man nicht sein. Ja.
Mit Sicherheit nicht, ja. Das ist ja das absolut Faszinierende am Schreiben, dass sich Geschichten manchmal von dem fortentwickeln, was man eigentlich im Kopf hatte, und auch Figuren, wie du es gerade sagst, und dass man diesen Weg dann aber mit ihnen weitergehen muss, weil die sind jetzt einfach so, die haben sich so entwickelt und jetzt eigentlich wolltest du, dass sie hier nach links gehen, aber das macht keinen Sinn. Jetzt, wo du es gerade schreiben willst, merkst du, das macht keinen Sinn, die würden nicht nach links gehen, die würden jetzt nach rechts gehen. Und also gehst du mit ihnen nach rechts und lässt die Handlung ja einfach so weiterlaufen, wie deine Figur es dir aufzwingen, so ein bisschen. Also ich finde das immer wieder faszinierend, aber es macht auch unheimlich Spaß. Und das ist ja auch das Spannende für einen als Autor selber, dass man nicht immer hundertprozentig weiß, funktioniert das alles, wie man es will und in welche Richtung geht's.
Was auch Spaß macht, zu beobachten vor allem, ist, wie gut der Hildner seine zwei Hunde unter Kontrolle hat. Also ich glaube, jeder Hundebesitzer liest das und denkt sich, boah, mein Pfiffi, der macht nicht mal Sitz. Wie ist das eigentlich mit den Hunden? Es gibt ja so eine, wie soll ich sagen, das ganze Buch über so eine Art Faszination Wolf. Hast du selbst Hunde? Bist du großer Wölfe-Fan? Oder muss man sich mit Hunden und Wölfen auseinandersetzen, wenn man einen fränkischen historischen Roman schreibt?
Also ich habe keine Hunde, ich hatte auch nie welche. Meine Schwester hat mehrere Hunde. Insofern konnte ich ein bisschen von diesen Erfahrungen oder von ihr zehren und auch manche Kämpfe vielleicht, die sie mit ihren Hunden ausgefochten hat, die nicht so gehorchen. Nein, also ich habe nicht direkt selber Hundebesitzer-Erfahrungen. Ich habe mich überlegt, der Hildner ist ja ein Typ, der keine Kompromisse macht, und das macht er auch mit den Tieren nicht. Also ich denke, der hat seine Tiere im Griff, weil er einfach dafür gesorgt hat, dass hier Zucht und Ordnung herrscht. Also ich glaube, ohne jetzt Tierschützer auf ihn aufmerksam machen zu wollen, aber der würde halt zur Not sein Vieh treten, wenn es ihm nicht gehorcht. Und also wahrscheinlich, lässt sich nur vermuten, hat er sie eben zu diesem Verhalten hingeprügelt. Muss man so annehmen. Es ist ein spezielles Verhältnis, das er hat. Also seine beiden Hunde, die ihm ständig folgen, sind so ein bisschen seine Kinder, mal sagen, auch wenn er sehr grob mit ihnen umgeht. Ich will nicht zu viel verraten. Ich glaube, wenn ich jetzt weiterrede, dann verrate ich Sachen, die nehmen vielleicht ein bisschen den Leserinnen und Lesern was vorweg. Das möchte ich nicht.
Ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Ich sag's, deswegen sage ich es nicht. Aber wie ist das so mit Wölfen und eben Bayern und Franken? Ist der Wolf so ein Tier, das man eigentlich mit dem Ort hier verbindet? Oder war das einfach so, du dachtest dir, ja, cool, Wölfe nehme ich?
Nee, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das jetzt speziell mit dieser Region verknüpft ist. Also ich glaube, vor 200 Jahren ist der letzte Wolf irgendwie in Bayern erschossen worden, Pi mal Daumen.
Vom selben Polizisten, der den Wels erschossen hat?
Wahrscheinlich. Nein, abgesehen natürlich von denen, die jetzt wieder zugezogen sind. Wir haben ja auch wieder im Fichtelgebirge und in der Fränkischen Schweiz und so, im Bayerischen Wald, denke ich auch, vereinzelt Wölfe angesiedelt. Aber das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Thema, das ist ja auch sehr kontrovers. Ich denke, Wölfe ist mein spezielles Thema, weil ich als Kind tatsächlich unter einer längeren Phase von Albträumen gelitten habe, wo Wölfe, also Wölfe, die mich verfolgen oder auch Werwölfe, so diese ganzen Figuren, da habe ich offensichtlich ein bisschen zu viel schlechte Bücher gelesen oder falsche Filme, die vielleicht noch nicht meinem FSK entsprach, geguckt oder sowas, keine Ahnung, kann ich gar nicht genau sagen, wo das herkam, aber das steckt lange Zeit in mir drin, und ich habe also tatsächlich noch als Erwachsener, fällt es mir heute sogar noch manchmal schwer, aber ist mir zum Beispiel mit Anfang 20 unglaublich schwer gefallen, American Werewolf zu gucken. Genauer gesagt, ich habe den nie ganz geguckt, weil ich immer kaum, dass sie im schottischen Hochmoor sind, wieder ausmachen musste. Also irgendwie habe ich da, keine Ahnung, eine Wolfsphobie, weiß nicht, wie man es nennen möchte. Und das war eine gute Gelegenheit, das ein bisschen zu verarbeiten mit diesem Roman.
Ja, das ist nämlich wild, weil es wird ja, jetzt versuche ich nicht zu spoilern, es wird ja ein Wesen, ein Wolfswesen gesucht. Das spielt ja keine kleine Rolle in deinem Buch. Und das taucht ja hier und da mal auf und das wird mit ihm interagiert, sage ich mal. Es gibt ja auch ein paar Szenen, Kapitel von diesem Wolf, sage ich mal, der da vom Hilden auch gejagt wird.
Ja, es gibt ein paar kurze Abrisse, würde ich es nennen, aus der Perspektive dieses... Lass mich jetzt mal Wesen nennen. Die waren schwer zu schreiben. Ich muss mich versucht, da hinein zu versetzen. Die Perspektive wirklich von so einem, ja, ich bleib bei dem Wort Wesen einzunehmen. Ich hatte das interessante Möglichkeit, das mal zu erzählen. Das Manuskript, als ich das begonnen habe im Sommer 2020, war meine allererste Szene aus der Perspektive dieses Wesens. Das war im Prinzip mein ursprünglicher Prolog, den habe ich dann später gestrichen, aus unterschiedlichen Gründen, weil es schwer war, damit reinzukommen in den Roman, unter anderem habe ich festgestellt. Also diese Perspektive habe ich in kleinen Momenten beibehalten. Insofern, also man hat die Perspektive von Hildner, man hat sie von Johann und man hat sie auch an zwei Stellen von Anna und an vierter Position quasi an einigen Stellen die Perspektive dieses Wesens, ja.
Das ist auch spannend, sowas zu schreiben, weil du dich jetzt auf einmal in was völlig anderes reinversetzen musst, ne? Also ich meine, in ein Kind reinversetzen geht vielleicht noch irgendwie so, aber wenn du dann auf einmal ein Wesen hast, du musst völlig anders vorgehen, du musst völlig anders denken und musst völlig andere Worte verwenden. Und das ist als Autor oder als Autorin, das zu schreiben, ist wahnsinnig fordernd, aber auch sehr, soll ich sagen, sehr befriedigend, wenn man es dann tatsächlich hinkriegt und man sagt, ja, das liest sich einfach toll. Es gibt dem Ganzen so ein gewisses Gewürz, was andere Bücher eben nicht haben oder andere Geschichten nicht haben.
Ich hoffe, es ist mir gelungen. Also das müssen quasi andere, müssen die Leserinnen und Leser bewerten, ob es mir gelungen ist. Es war war Arbeit und da steckt natürlich viel mehr Zeit drin als in einem gewöhnlichen Kapitel aus der Perspektive eines Johann zum Beispiel. Ein Kind waren wir alle mal. Inwieweit ich mich gut in Anna hineinversetzt habe, müssen auch die Leserinnen vor allen Dingen leicht entscheiden. Hildner, kraftstrotzenden Hühnen, weiß ich nicht, dem entspreche ich nicht unbedingt. Aber gut, die Erwachsenenperspektive eines Mannes kann ich einnehmen. Das war fordernd, aber hat unheimlich Spaß gemacht, ja, kann ich völlig bestätigen.
Das klang jetzt so im Laufe des Gesprächs, als hättest du doch durchaus hier und da umbauen müssen. Würdest du sagen, ein Buch schreiben heißt, Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen treffen zu können?
Oder zu müssen?
Ja, unbedingt. Also ihr kennt ja den Spruch Kill Your Darlings, dass man manchmal Sachen weglassen muss, die man vorher im Kopf hatte, die man vielleicht auch in diesem halben Jahr im Vorfeld hin und her gewälzt hatte und wo man konkrete Vorstellungen schon hatte, die aber irgendwann im Laufe des Manuskripts nicht mehr passen. Ich habe auch ein ganzes Kapitel in diesem Manuskript, das in diesem Buch nicht mehr drin ist. Es hat ein bisschen die Spannung rausgenommen, war ein bisschen die angezogene Bremse, habe ich irgendwann festgestellt und nach langem Rumprobieren, wie ich es ändern kann, habe ich es einfach ganz rausgeschmissen, habe festgestellt, es fehlt nichts. Und das ist ja schon hier, hat mir Billy Wilder mal, der berühmte Regisseur, gesagt, ja, schmeiße raus, was der Handlung nicht abträglich ist. Wenn die Leute es trotzdem verstehen, den Film, dann kannst du es rausschmeißen, so ungefähr. Ich glaube, er hat es eloquenter ausgedrückt als ich, aber in diesem Sinne. Und es ist wirklich Entscheidungen fällen, trifft's. Man muss sich manchmal von Sachen trennen. Man muss Sachen wieder mal komplett im Zweifelsfall umschreiben. Und deswegen habe ich mir festgestellt, dass ich so ein Manuskript dann irgendwann mal eine Weile liegen lassen und ruhen lassen muss. Weil wenn man es ganz frisch geschrieben hat, sich davon zu trennen, fällt es saumäßig schwer. Aber wenn du ein halbes Jahr hast vergehen lassen, dann tut es gar nicht mehr so weh.
Oder wenn du einen Lektor oder eine Lektorin hast, die sagst, das muss raus, das hilft gar nichts.
Da muss man durch, ja genau. Also ja. Die haben das Sagen, beziehungsweise sie wissen schon warum. Und es ist in 99% der Fälle eine gute Sache, dem dann auch zu folgen, ja. Meine Erfahrung.
Eins noch zum Skript, haben wir hier stehen. Was ist dein Eselsbegräbnis mit dem Hinweis, das Buch ist voll solcher Begriffe?
Ein Eselsbegräbnis, um Gottes Willen, habt ihr mich jetzt erwischt. Ich glaube, das spielt darauf an, so ein paar historische Begriffe, das baue ich gerne ein, um Authentizität zu schaffen. Und ich meine, Eselsbegräbnis ist ein Begräbnis von jemandem, der sich selbst umgebracht hat. Also jemand, der begraben werden muss, aber nicht auf geweihten Boden begraben werden darf, weil er eben Gründe geliefert hat, dass er da nicht hingehört. Ein bisschen schlicht ausgedrückt.
Das ist ja dem Müller vorher, glaube ich, passiert. Der hat ein Eselsbegräbnis bekommen, richtig? Und ich habe diesen Begriff gelesen, Eselsbegräbnis, musste ich mir sofort aufschreiben. Und dann ist mir im Laufe der Geschichte aufgefallen, dass, wie du gesagt hast, dass du mehrere solche altertümliche Begriffe für Gegebenheiten notiert hast. Wüsstest du spontan noch ein, zwei?
Ansonsten gebe ich dir die Zeit zum Grübeln, indem ich sage, dass ich das wahnsinnig clever finde, solche Worte immer mal wieder in Skript reinzusetzen, wie so ein Salzstreuer, einfach so ein bisschen als Salz in der Suppe, weil das einen weiten Weg geht. Die sind nicht nur interessant, weil man drüber stolpert, dann wieder Martin über das Eselsbegräbnis, sondern die gehen auch einen weiten Weg beim Worldbuilding. Ne? Wenn du einen historischen Roman liest und du liest da ein Wort, das heute einfach nicht mehr gängig ist oder dessen Bedeutung, die gar nicht bewusst ist, dann zahlt das quasi aufs Worldbuilding ein. Deswegen finde ich das wahnsinnig clever, dass du das getan hast.
Vielen Dank. Ja, also mir fällt jetzt spontan was ein, dass ich zum Beispiel die Dörfler als Seltner und Köbler bezeichne. Altmodische Ausdrücke für Menschen, die einfach in einfachen Verhältnissen auf dem Land leben, meistens nur eine eigene Karte haben, wenn überhaupt Land, also entweder gar kein eigenes Land haben oder eben nur einen kleinen Garten oder sowas und eher dann ihre Tätigkeit für andere nachgehen. Das oder zum Beispiel den Ausdruck der Ehren, das ist, glaube ich, würden wahrscheinlich manche in Franken heutzutage noch sagen, ist doch ein gängiger Ausdruck. Ich bin ja Städter und meine Eltern sind Zugereiste in Franken aus Norddeutschland. Insofern bin ich gar nicht so mit den fränkischen Begrifflichkeiten aufgewachsen. Und den Begriff der Ehren finde ich ganz toll, deswegen verwende ich ihn auch vielleicht ein bisschen zu oft. Aber also quasi den Hausflur so im weitesten Sinne.
Jetzt wo du es sagst, klingelt was, aber aus dem Stegreif hätte ich es auch nicht gewusst.
Ja, oder zum Beispiel habe ich mit mir eine Weile gerungen und auch dann nochmal mit der Lektorin gerungen, ob ich Böhmen Böhmen nennen oder wie ich es jetzt letztendlich im Roman mache, Bohemia, also die lateinische Bezeichnung, wählen soll. Und mit dem Begriff Egraland, also Egraland, konnte sie gar nichts anfangen. Dann habe ich gesagt, naja, das ist die altmodische Form von Egerland, also die Egerländer aus der Stadt Eger, heute im Tschechien Cheb. Da haben wir auch eine Weile hin und her überlegt und sind dann am Ende dabei geblieben, dass wir sagen, wir nehmen den historischen Begriff. Also auch wenn da manche drüber stolpern. Und ich glaube, der Peter Weiß es Egerland ausgesprochen hat beim Einlesen, was ich schon wieder lustig fand. Genau. Weil zum Beispiel auf alten Karten, zeitgenössischen Karten, steht da eben immer auf den Karten die lateinische Variante Bohemie. Deswegen habe ich das zum Beispiel beibehalten, um so ein bisschen auch, ja, aus genau diesem Grund, wie du sagst, Authentizität reinzubringen, so ein bisschen das Gefühl für Historie zu verbreiten.
Ich finde sowas gut, mir macht sowas Spaß, auch nur zuzuhören, so diese Entscheidung zu treffen, diese Begriffe einzubauen aus jenen Gründen und so. Das eine sagen und irgendwie was anderes meinen, was man vielleicht unter einem anderen Begriff kennt. Herrlich. Damit hast du es eigentlich schon geschafft. Wir haben über dein Buch gesprochen und ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Folge Lesen und Lesen lassen gehört hast, aber gegen Ende kommen dann immer unsere Rausschmeißerfragen für unsere Gäste und hier wird's persönlich. Jetzt kennen wir dich als Schriftsteller, wir kennen dein Buch, aber wir wollen dich als Mensch, wir wollen in deinen Kopf. Deswegen.
Seid ihr sicher?
Ja. Dass ihr das wollt. Und unbedingt sicher. Okay.
Genau. Pass auf. Das Wort Sünde kommt dir sehr häufig in deinem Buch vor und du trägst die Sünde auch im Namen. Was ist so eine Alltagssünde, auf die du nur schwer verzichten kannst?
Oh, das würden meine Kinder sofort beantworten können. Mein großer Sohn behauptet immer, ich verstecke Chipstüten hinter meinem Rudergerät bei mir im Keller. Also ist die Frage damit beantwortet.
Sehr gut. Jetzt ist es auf Band.
Ja.
Jetzt weiß ich's wieder. Ich geh jetzt rennen zum Rudergerät. Bleiben wir kurz beim Essen. Wenn dein Roman, Tim, ein fränkisches Gericht wäre, was für eins wäre es?
Oh je, das ist eine interessante Frage. Keine Ahnung, ich würde sagen, vielleicht ein Rehbraten, ein Wildschwein, irgendwie sowas. Also irgendwas mit Wild und Jagd, würde ich so mal sagen.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es keine drei im Weckler sind, weil dafür ist es zu klein. Also das Gericht ist zu klein. Der Roman ist vergrößert, ist mindestens Schäuferle.
Ja, ja, Wildschwein passt vielleicht ganz gut auch in Kombination mit Hildner, oder? Also.
Ja. Wildschwein-Schäuferle.
Wir haben vorhin schon ein bisschen über Filme gesprochen, ein paar haben wir angerissen. Was war der schlechteste Film, den du jemals gesehen hast? Und was ist das beste Buch, das du jemals gelesen hast?
Ui, also den schlechtesten Film, den ich jemals gesehen habe, das ist wirklich, das kann ich nicht benennen. Erstens fände ich das unfair dem Regisseur gegenüber oder der Regisseurin. Und zweitens, der Max weiß es, ich war 18 Jahre lang Filmredakteur für ein Filmmagazin geschrieben und habe so viele Filme geguckt, dass ich froh bin, all die schlechten wieder vergessen zu haben. Habe ich mir jetzt hoffentlich erfolgreich umgewunden, um Antwort darauf. Das beste Buch, das ich je gelesen habe, das schwankt wirklich. Das hängt ja auch immer davon ab, wann man etwas gelesen hat. Und ich habe bestimmt in verschiedenen Lebensphasen verschiedene ganz großartige Bücher gelesen. Aber jetzt zuletzt, also lass mich zwei Sachen nennen. Zum einen, das ist jetzt klischeehaft, aber Game of Thrones. Ich habe sehr spät erst die Buchreihe gelesen, nachdem ich die Serie längst schon kannte und irgendwann mal wissen wollte, und zwar aus Autorenperspektive, was macht denn der George R. R. Martin so gut in seiner Erzählung, dass alle so auf ihn fliegen? Kann ich das auch? Und deswegen habe ich es gelesen und ich muss sagen, die ersten drei Bände zumindest fand ich ganz großartig. Einfach unheimlich süffig zu lesen. Und das andere ist tatsächlich eine ganz andere Richtung. Ich bin seit ein paar Jahren großer Fan vom Werk von Erich Maria Remarque. Nachdem ich, da mache ich jetzt Werbung für einen seiner Bücher mal, nachdem ich Der schwarze Obelisk zufällig in der Grabbelkiste in einer Buchhandlung entdeckt habe und den ganz großartig fand. So ein augenzwinkernder Humor, in Ende der 20er spielend, unheimlich authentisch, aus dieser Zeit das Leben wiedergebend, ein bisschen fatalistisch und eben schon dieses aufkommende Radikale, die Linken und die Rechten, die sich auf den Straßen kloppen. Also das hat mich irgendwie völlig, völlig perfekt erwischt, weil ich das auch gerne mag, wenn Drama sich mit diesem Hauch von augenzwinkerndem Humor und Charme kombiniert. Mag ich auch bei Filmen total gern.
Wobei wir wieder beim Pendel sind, Martin. Mhm. Wenn man mit Charakteren weinen will, muss man mit ihnen lachen können.
Ja, ich liebe Tragikomödien als Film. Also Filme, wo man Tränen ausbricht, was Tragisches beginnt und dann irgendwann kommt so ein Moment, wo man lachen muss, trotz aller Tragik. Und andersrum, einem, dass manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt, wenn man eben weinen muss, aus beiden Gründen. Das finde ich ganz herrlich. Also
Fühl ich.
Tragikomödie haben wir hier in Franken ja jedes Wochenende. Denn der Club, was muss passieren, dass der wieder in die erste Liga aufsteigt?
Naja, jetzt haben wir ja mit Miro Klose einen ganz tollen Trainer, der seine Sache jetzt im ersten Jahr richtig gut gemacht hat. Und jetzt kann man nur hoffen, nachdem er wieder ein Riesenumbruch war im Team, dass das jetzt in der kommenden Saison wieder klappt. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich Glaskugel lesen. Aber ich hoffe, jetzt werde ich nicht rausgekickt, aber ich bin ja HSV-Fan und bin gerade super glücklich, dass der HSV wieder in der ersten Liga spielt. Aber ich drücke dem Club auch ganz ehrlich, das sage ich jetzt hier nicht nur so, sondern ich drück ihm immer die Daumen.
Wunderbar. Ja,
Lokalpatriot.
Das können wir so auf jeden Fall akzeptieren. Die Wölfe und...
Ich muss gerade hinzufügen, ich wusste, dass der Tim HSV-Fan ist, deswegen hätte ich dich diese Frage so oder so stellen lassen. Ich hätte dich jetzt ins offene Messer rennen lassen, Martin.
Wieso, fand ich doch ganz okay?
War
doch
super. Nee, war alles gut, ja. Aber ich wusste bei Club, weiß ich nicht, wenn da HSV stehen würde.
Naja. Tim, du hast es geschafft, hast doch die letzten Fragen souverän beantwortet. Die Wölfe unter uns, heißt das Buch, so sieht das Cover aus, gibt's als Taschenbuch, gibt's als E-Book, erschienen beim DTV Verlag. Tim, wenn man das Buch finden möchte, wenn man mehr zu dir finden möchte, wo muss man nachgucken?
Eigentlich auf jeder Webseite, jeder Buchhandlung, jedes Buchversand und auf meiner Seite gerne, wenn man möchte, unter www.tim-sünderhauf.de. Oder beim DTV-Verlag. Also es ist wirklich in jeder guten Buchhandlung zu kriegen.
Ihr habt es gehört. Auschecken. Wir bedanken uns vielmals, dass du da warst. Das war die erste Geschichtsstunde, die mir so richtig Spaß gemacht hat.
Das freut mich sehr. Vielen Dank. Also vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Sehr gerne. Hat
Spaß gemacht.
Wir hatten viel Spaß mit dem Buch und wir hoffen, dass auch ihr viel Spaß mit der Folge hattet. Maxe, wann kommt denn die nächste?
Die nächste Folge erscheint am 10. September.
Bis dahin, habt ihr das Buch vielleicht ausgecheckt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns über Feedback. Und dann hören wir uns wieder, wenn es heißt, lesen und lesen lassen. Bis denn.
Bis dann. Danke, Tim.
Tschüss, danke euch beiden. Ich hatte im Zuge meiner, wie soll ich sagen, Versuche, Kontakte für Lesungen und andere Veranstaltungen zu knüpfen, die Gelegenheit, mit ganz vielen tollen, interessanten Menschen zu sprechen, die kleine und mittelkleine Buchhandlungen, vor allen Dingen in Oberfranken, da ist ja der Schauplatz meines Buches, aber auch in Mittelfranken, wo ich selbst beheimatet bin, ihre Buchhandlungen führen, teilweise Stadtteilbuchhandlungen oder Buchhandlungen auf dem Land, in Kleinstädten oder größeren Ortschaften. Und da sind total viel hochmotivierte Leute dabei. Das hat mich wirklich fasziniert. Ich bin ja selber gelernter Buchhändler. Aber muss zu meiner Schande gestehen, ich war auch eine ganze Weile in dieser Phase, wo ich auch Bücher da bestellt habe, wo man eben alles kriegt über den Versandhandel, ihr wisst schon wo, ohne Namen nennen zu wollen, und bin davon dann irgendwann abgerückt, habe gesagt, das kannst du jetzt nicht mehr machen, also wir haben Buchpreisbindung, das ist ja das letzte Argument, also alle anderen Sachen magst du vielleicht hier mal günstiger kriegen, aber Bücher kriegst du überall zum gleichen Preis, also bin ich zu einer Buchhandlung, Versandbuchhandlung mit sozialen Hintergrund gegangen, die findet man übrigens auch auf meiner Webseite, wenn es einen interessiert, neben noch zwei, drei anderen Empfehlungen. Und jetzt aber im Zuge dieser Begegnungen und Austausche per Telefon, E-Mail und auch persönlich habe ich beschlossen, dass ich wieder zukünftig meine Bücher wirklich aus der Buchhandlung beziehen will. Also auch wenn meine nächste Stadtteilbuchhandlung nicht direkt um die Ecke ist, ich werde jetzt meine Bücher immer dorthin bestellen und sie dann irgendwann ein paar Tage später per Fahrrad abholen, habe ich beschlossen. Und das wäre mein Appell an euch alle, liebe Hörer, Zuhörer, Leserinnen, Leser, unterstützt die Buchhandlungen, vor allen Dingen die kleinen, aber gerne auch die großen, aber eben die wirklich stationär sind und die uns ja ermöglichen, das, was wir total gern machen, oder? Irgendwo reinzulatschen in eine Welt von Büchern und zu stöbern und dann, also mir geht es zumindest immer so, wieder mit mehreren Büchern, auch wenn man eigentlich gar keine kaufen wollte, wieder rauszugehen.